10:45, Sie hören den Domradio Mittag. Allein 100 Vertreter verschiedener Fraktionen im Bundestag wollen den Auftritt von Benedikt XVI. Am kommenden Donnerstag im Bundestag boykottieren. Ein Grund ist, dass sie meinen, Staat und Religion sollten getrennt werden. Doch der Papst ist ja nicht nur religiöses Oberhaupt der Katholiken, sondern auch Staatsoberhaupt des Vatikan. Und die Diplomatie des Vatikan ist auch beim Deutschlandbesuch in der kommenden Woche aktiv. Da sagt der Politologe Dr. Andreas Sommeregger, der ein Buch über die Diplomatie des Papstes geschrieben hat. Guten Tag.
Guten Tag.
Wie funktioniert die Diplomatie des Vatikanstaates denn genau?
Nun, man kann sagen, sie funktioniert seit Jahrhunderten sehr gut. Der Heilige Stuhl versucht mit gewaltlosen Mitteln und mit Vernunft Frieden zu schaffen. Die katholische Kirche ist die einzige Religionsgemeinschaft, die staatliche Strukturen hat, so zum Beispiel ein diplomatisches Netz. Der Vatikan hat, wenn man von der militärischen und wirtschaftlichen Stärke einmal absieht, das Potenzial eines Staates, aber nicht die irdischen Interessen eines Staates. So verzichtet er zum Beispiel auf Gebietsansprüche oder auf eine Beteiligung an der Ressourcenverteilung. Das macht ihn für andere Staaten zu einem interessanten Partner. Man kann überhaupt sagen, der Heilige Stuhl ist ein kooperativer Partner für Frieden, Sicherheit und Entwicklung.
Und was ist das Ziel dieser vatikanischen Diplomatie?
Der frühere Kardinalstaatssekretär Agostino Casaroli, der über Jahrzehnte die herausragende Persönlichkeit der päpstlichen Diplomatie war, hat drei primäre Ziele benannt. Erstens, die Interessen der katholischen Kirche zu schützen, das heißt, das religiöse Leben zu ermöglichen und die Heilsbotschaft zu verbreiten. Zweitens, den Frieden herzustellen und zu bewahren, wofür für den Heiligen Stuhl auch gehört, dass jeder Mensch ein menschenwürdiges Leben führen kann. Und drittens, internationale und supranationale Organisationen zu stärken, also zum Beispiel die UNO. Konkret bedeutet das, dass der Heilige Stuhl sich in zahlreichen Themenbereichen engagiert. Er ist zum Beispiel aktiv in der Entwicklungshilfe und Flüchtlingspolitik. Er implementiert Bildungsprogramme, Gesundheitsfürsorge, versucht Wege für zu Nahrung und Wasser für alle Menschen zu schaffen. Er fordert einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt. Also der Heilige Stuhl beantwortet moralische und ethische Grundsatzfragen.
Woran sieht man denn dann zum Beispiel auch nächste Woche beim Papstbesuch, dass der Papst nicht nur religiöses Oberhaupt der Katholiken, sondern auch Staatsoberhaupt ist?
Dass der Papst nicht nur religiöses Oberhaupt ist, sondern auch Politiker, wird deutlich an den zahlreichen Mitgliedschaften, die der Heilige Stuhl hat. Er hat einen Beobachterstatus bei der UNO, ist Vollmitglied bei der KSZE bzw. OSZE oder ist zum Beispiel dem Atomwaffensperrvertrag beigetreten. Bei den Reisen des Papstes fällt auf, dass er stets wie ein Staatsoberhaupt empfangen wird. Er wird also zum Beispiel von der Staatsspitze mit sämtlichen Ehren begrüßt und in den Medien werden seine Reisen wie ein Staatsbesuch aufbereitet. Was auf jeden Fall interessant ist, ist, dass bei diesen Papstreisen die religiösen und politischen Interessen stets ineinander übergehen.
Woran kann man das genau festmachen, also an was konkret?
Ich denke an den Besuch von Johannes Paul II. Auf Kuba. Diese Reise war als Pilgerreise deklariert. Er wollte seine Gläubigen besuchen, aber alleine durch seine Anwesenheit auf der Insel, die von Hunderten von Journalisten, die ihn begleitet haben, in die Welt getragen worden ist, haben die Menschen gesehen, dass die dortige Bevölkerung unter der Embargopolitik der USA leidet. Und darauf hat er alleine schon durch seine Präsenz aufmerksam gemacht und die USA unter einen gewissen Druck gesetzt, ihre Embargopolitik zu überdenken.
Welche Macht hat der Papst denn und sein diplomatischer Apparat, wenn er denn dann in die verschiedenen Länder reist?
Also die Befehlsgewalt des Papstes liegt eher im freiwilligen Gehorsam der Gläubigen. Er hat keine autoritative Gewalt wie beispielsweise die deutsche Bundesregierung. Er hat vielmehr einen Einfluss, den sonst eher Intellektuelle haben. Also seine Meinung zählt etwas, sie wird beachtet. Aber vor allem der Papst hat Softpower. Kurz zur Unterscheidung, Hardpower nennt man militärische und wirtschaftliche Stärke. Softpower dagegen, wenn man von seiner Umwelt verlockend, anziehend und glaubwürdig wahrgenommen wird. Und der Heilige Stuhl hat vor allem Softpower wegen seines Humanitätsideals. Für ihn ist jeder Mensch gleich und er setzt sich auch für alle Menschen ein, nicht nur für Katholiken. Darüber hinaus wird die Macht des Heiligen Stuhls an seinem Aktionsfeld in den internationalen Beziehungen deutlich. Also zum einen sehe ich eine Art Führungsrolle, die er übernommen hat unter den Religionsgemeinschaften. In Anbetracht der Tatsache, dass über 2/3 der Weltbevölkerung einer Religionsgemeinschaft angehört, ist das eine bedeutende Aufgabe. Ich denke zum Beispiel an die Weltgebetstreffen von Assisi. Zum Zweiten ist er prädestiniert dafür, globale Fragen zu beantworten, weil er seit jeher global ausgerichtet ist. Und drittens, das ist ein ganz besonders wichtiger Punkt, er hat in den letzten Jahrzehnten die Kompetenz ausgebildet, zu einer Schnittstelle transnationaler Kontakte zu werden. Er ermöglicht Gespräche, er stellt ein Forum dar für Kommunikation. Und wenn wir uns die gegenwärtige politische Weltlage anschauen, so bin ich der Überzeugung, dass er eine Vermittlerrolle zum Beispiel auch zwischen der westlichen und der arabischen Welt übernehmen kann.
Die Diplomatie des Papstes, wie funktioniert sie? Darüber hat Dr. Andreas Sommeregger gesprochen und er hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Es ist im Verlag für Sozialwissenschaften erschienen, heißt Softpower und Religion, der Heilige Stuhl in den internationalen Beziehungen und kostet 34,95 €.